SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. 2023, bei den Klagenfurter Tagen der deutschsprachigen Literatur, wurde Martin Pieka gleich mit zwei Preisen bedacht. Einer, der Kelag-Preis, kam von der Jury. Der zweite war der Publikumspreis für einen bemerkenswerten Vortrag, in den auch ein lauter Schrei integriert war. Ein Schrei der Befreiung möglicherweise oder auch der Überforderung. Mit Wänden sprechen, Pole sind schwierige Volk. So hieß sein Wettbewerbstext vor 3 Jahren. Ein Auszug aus einem Roman, der nun in der vergangenen Woche im Rowohlt Verlag erschienen ist. Vom Fällen eines Stammbaums ist der Titel des Romans und Martin Pieka ist nun bei mir im Studio. Herr Pieka, danke, dass Sie hergekommen sind.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Herr Pieka, Martin, die Hauptfigur Ihres Romans, hat große Gemeinsamkeiten mit Ihnen. Er wurde in Deutschland geboren, er wächst vaterlos auf, lebt mit seiner Mutter, die vor seiner Geburt aus Polen nach Deutschland gekommen ist, in sehr beengten Verhältnissen. Wir sind in den Nullerjahren, also im 21. Jahrhundert. Aber die Mutter sagt einmal einen bemerkenswerten Satz: Der Krieg ist nie vorbei mit einem Datum. Was hat sie geprägt? Was hat die Mutter erlebt?
Meine Mutter, und das habe ich dann auch auf die Figur übertragen, die Mutter der Figur Martin ist geboren im russischen Gulag. Das heißt, sie ist 52 geboren und eigentlich kann man ja damit sagen, dass sie ein Kriegskind ist, weil meine Großmutter dort war Kriegsgefangene, weil sie Teil der AK, der Armia Krajowa, der Widerstandsarmee in Polen war und die Rote Armee hatte sie gefangen genommen und inhaftiert und sie hat 10 Jahre Gulag bekommen. Und dann ist natürlich meine These, auch als Historiker, dass jemand, der im Gulag geboren wurde als Kriegsgefangene, immer noch ein Kriegskind ist, auch 52 noch.
Und das sind natürlich auch Erfahrungen, die die Mutter dann an ihren Sohn weitergibt. Darüber können wir gleich vielleicht noch reden. Ich will vielleicht den Blick einmal drehen. Vom Fällen eines Stammbaums ist auch ein Buch über Deutschland, über den Blick auf dieses Land. Er ist, so habe ich den Eindruck, häufig von Scham geprägt, auch von Scham über die eigene Herkunft. Die Mutter war Mathematikerin. Ihr Studium wurde in Deutschland nicht anerkannt. Dort hat man nur das Abitur anerkannt. Sie hat als Pflegerin gearbeitet. Wie blickt sie auf dieses Land, auf dieses Deutschland?
Gleichzeitig einmal dankbar, weil die Mutter, sowohl meine als auch die in dem Roman, kam als Geflüchtete in die BRD, als es noch den Eisernen Vorhang gab. Damit hat man natürlich einmal versucht, sich zu befreien von diesen sozialistischen Repressionen. Aber gleichzeitig, und das ist für viele Migrantinnen so in Deutschland, gibt es dann hier Repressionen. Es gibt halt einfach auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Beruf nicht wieder auszuüben. So. Meine Mutter war Mathelehrerin und Lehrerin für Sonderpädagogik. Das durfte sie in Deutschland nie ausüben. Wobei man ja sagen würde, dass das eine qualifizierte Kraft ist. Gerade wenn man heute dasselbe Studium in Polen abschließen würde, würde man nur eine Sprachprüfung machen müssen in Deutschland und alles wäre anerkannt. Das ist aber nicht nur ein Deutschland-Polen-Problem, sondern es ist generell ein deutsches Behördenproblem. Und das bedeutet, dass man zwar hier sich eine große Freiheit erhofft hat in Deutschland, aber auch ganz viel Hürden bekommen hat.
Hat Ihre Mutter trotzdem auch von dieser Freiheit etwas gefühlt, die sie sich hier erhofft hat?
Ja, hat sie. Und zwar gab es hier schon mal weniger Überwachung. Meine Mutter wurde in Polen auch überwacht vom SB, vom Geheimdienst. Die gab es hier zwar nicht, aber meine Mutter hatte dauerhaft immer noch Angst vor dieser Überwachung. Das heißt, was ich halt gesehen habe, ist, dass manchmal einem auch einfach die Vergangenheit nicht loslassen kann, auch wenn es kein Indiz dafür gibt, dass es hier irgendeine Form von Überwachungsstaat gibt.
Das führt ja beispielsweise auch dazu, dass der Sohn im Roman, Martin, im Alter von 27 Jahren, also dann im Jahr 2017, zum ersten Mal, als er nämlich deutscher Staatsbürger geworden ist, den Entschluss fasst, er fährt nach Polen und von der Mutter auf die übelste Weise bedroht und beschimpft wird. Nämlich, du bist nicht mehr mein Sohn, wenn du das machst. Was schwebt da mit? Was steckt da drin hinter dieser Angst der Mutter, dass der Sohn in dieses Land zurückfährt?
Ja, ich glaube, was ich manchmal empfinde, und das ist auch bei der Romanfigur so, ist, dass es diese Scham gibt über Deutschland, nicht weil einfach Deutschland per se schlecht ist, sondern weil man halt irgendwie lernen muss, mit dieser Vergangenheit und allem umzugehen. Und bei meiner Mutter schwang eben dasselbe mit Polen. Also sie wollte dann ihr Leben lang keine Polin mehr sein. Das war der Staat, dem sie angehörte offiziell, aber der ihre Mutter diskreditiert hat. Meine Großmutter, die war dann nämlich erstmal Kollaborantin. Mhm. Das war dann von der Roten Armee so vorgegeben. So werden diese Leute genannt, die von der AK festgenommen werden. Und das heißt, es war sozusagen ein Land, das seine eigenen Bürgerinnen nicht will. Und ich glaube, das hat meine Mutter sehr, sehr stark geprägt und bis zum Ende einfach nicht mehr losgelassen. Das hat sie so traumatisiert, dass sie damit auch nicht gut umgehen konnte. Und natürlich bin ich in anderen Verhältnissen aufgewachsen. Für mich war das immer irgendeine Form von ferner Heimat, die man eigentlich nicht kennt.
Sie haben für Ihren Roman eine erzählerische, auch sprachliche Entscheidung getroffen. Das war schon in Klagenfurt damals bei Ihrer Lesung zu hören. Nämlich, Sie haben sich dazu entschlossen, die direkte Rede der Mutter, und es gibt sehr viele Dialoge zwischen Mutter und Sohn in diesem Buch, die direkte Rede der Mutter, ich sage mal ungeschützt, also quasi in Lautschrift wiederzugeben. Warum war diese Entscheidung wichtig und richtig für Sie?
Da spielen mehrere Punkte eine wichtige Rolle. Einmal wurde mir ganz häufig gesagt, Dialogromane gehen nicht gut. Und ich bin ein sehr trotziger Mensch. Ich sage dann, gut, dann mache ich es erst recht.
Ja. So.
Und dann war auch die Frage, wie macht man das? Wie macht man einen Roman, in dem viele Dialoge vorkommen, interessant? Einmal ist die sprachliche Ebene meiner Mutter, finde ich, sehr interessant, weil sie bestimmte Wörter anders betont, anders ausspricht, auch anders wählt. Und das ist schon interessant, allein von der Wortwahl her. Und dann ist mir auch ein Anliegen, als Schriftsteller würde ich immer behaupten, Literatur fängt nicht beim Schreiben an, sondern beim gesprochenen Wort. Und an diese Sprachebene halte ich mich gerne. Ich orientiere mich wirklich gern daran, wie Menschen über etwas reden. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und da habe ich einfach eine Freude dran, das zu analysieren, auseinanderzunehmen, neu zusammenzusetzen. Und da geht es mir dann auch am Ende gar nicht darum, hat meine Mutter das alles so gesagt, sondern welche Verhältnisse werden dadurch aufgemacht, dass das die Dialoge sind, die im Buch beleuchtet werden. Und da dachte ich mir eben auch, nee, das muss auch ihre Sprache sein, die zum Tragen kommt. Und das ist ja auch symbolisch gesprochen, vielleicht nicht real, aber die Sprache, die man im Alltag erlebt, ganz häufig.
Und es ist natürlich eine Sprache, die sehr originell ist, eben gerade dadurch, dass jemand nach Worten und nach Bedeutungen erst sucht und dadurch vielleicht auch ganz neue Bedeutungen aufschließt, habe ich den Eindruck
manchmal. Ja, ich habe auch das Gefühl, es sind ganz, ganz viele lustige Wortwitze mit drin, aber ich hoffe, dass es so rüberkommt. Als Autor ist es immer einfach zu behaupten, ich habe ein lustiges Buch geschrieben.
Aber doch, ich glaube, das ist tatsächlich so und es konterkariert natürlich auch ein bisschen die Schwere, die ja oft in diesen Erzählungen drin steckt. Ich habe mich nur gefragt, der Roman setzt ja ein zu einer Zeit in Deutschland, als der Polenwitz schon so eine Art Hochkonjunktur hatte. Also wir erinnern uns an Harald Schmidt, Dirty Harry, der permanent Polenwitze gemacht hat und die ja dann für eine gewisse Zeit auch Kult waren, kann man sagen. Wie hat sich das damals auf Sie persönlich als Jugendlichen ausgewirkt, der das miterlebt hat und wahrscheinlich sich das auch in der Schule und sonst wo permanent anhören musste?
Ja, in der Schule war man immer dann irgendwie der Dieb.
Klar.
Dieses unglaubliche Klischee. Ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so mein Anliegen gewesen, aber dann geworden, dass man eben auch zeigt, dass Polen auch einfach eine komplexere Kultur sein können als Klempner, Pflegerinnen und Putzfrauen. Was man so in den Klischees immer hat oder Autodiebe oder was auch immer man jetzt noch für Klischees aufmachen will. Sondern eigentlich ist das Lustige ja auch, dass ich dem vollen Klischee einfach damit entgegentrete, dass es eigentlich Nachbarvölker sind, die fast keine Ahnung voneinander haben. Und ich würde sogar behaupten, dass Deutsche weniger Ahnung haben über Polen als Polen über Deutsche. Und das ist irgendwie irre, weil man Nachbar ist und man hat keine Ahnung. Und das provoziere ich, glaube ich, auch ein bisschen mit den Texten und ja, versuche was offen zu legen, was meiner Meinung nach eigentlich schon lange da ist.
Das ist ein guter Gedanke. Ich komme nochmal zurück auf die Situation in der Wohnung zwischen Mutter und Sohn, die sich ja zunehmend verschärft. Ich glaube, man kann das verraten, die Mutter trinkt sehr viel, die Mutter ist depressiv, sie wird krank, sie hat eine Krebsdiagnose und Marcin pflegt sie, sehr aufopferungsvoll, muss man sagen, aber er ist auch überfordert. Einmal schreit er sie an, als sie fragt, warum machst du das jetzt nicht oder das jetzt nicht, und er sagt, weil ich nicht nur für dich lebe. Ja. Ich frage mich, wie Sie das gesehen haben, wie sich Marcin im Schatten dieser dominanten Figur und auch im Schatten der Traumata, die sie weitergibt, weiterentwickelt, selbstentwickelt zu einem ja auch sehr originellen und sehr gefestigten Ich.
Also ich hatte am Anfang das Gefühl, ist die Erzählerinstanz Martin nicht vollkommen flach, wenn es so viel um die Mutter geht? Und beim Schreiben ist tatsächlich eine Sache, die im Prozess entstanden ist, ist mir aufgefallen, dass es eine Figur ist, die sich auch widersetzt, die auch Widerstände leisten will. Die Mutterfigur hat häufig Angst vor Widerständen, die versucht eher in die Vermeidung zu gehen und Martin viel eher in die Konfrontation. Gar nicht auf gewaltvolle Art und Weise, sondern auch einfach nur Themen anzusprechen, die vielleicht unangenehm sind in dem Moment. Und dahingehend, diese Konfrontation führt aber dazu, dass es eine Form von Reflexion gibt für Martin, in der die Figur einfach sich selbst fragt und erkennt, wer will ich eigentlich sein? Welcher Mensch möchte ich werden? Und damit dann auch anfängt, mit den Posttraumata, wie man sie jetzt nennen könnte, umzugehen. Das sind ja auch alles noch Sachen, die aus dem Krieg und aus der Nachkriegszeit einfach weitergegeben wurden, wo die Figur dann irgendwann erkennt, das ist absolut von meiner Mutter und wie möchte ich damit umgehen? Weil ich glaube, auch eine der Standardängste, die ich hatte und die ganz viele Menschen haben, ist, bin ich nicht eigentlich nur das Abbild meiner Eltern?
Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Buch, das damit arbeitet, wie man Abnabelung glücklich vollzieht, aber auch sieht, dass nicht alles, was weitergegeben wurde, schlecht ist, aber man schon selbst dran arbeiten kann, was übernimmt man eigentlich von den Eltern?
Es gibt ja einige Gegenwelten auch im Roman, in die Martin sich hineindenkt. Also Musik, New Metal spielt eine sehr wichtige Rolle. Das Gaming, vielleicht dann zunehmend weniger, aber vor allen Dingen auch das Schreiben. Sie selbst haben ja auch, bevor Sie dieses Buch geschrieben haben, mehrere Gedichtbände veröffentlicht. Das heißt, Sie kommen von der Lyrik. Und auch Martin fängt an zu schreiben und hat erste Erfolge. Und es heißt im Roman, das Schreiben habe ihn vor dem Wahnsinn bewahrt. Was hat das Schreiben dieses Romans für Sie bedeutet?
Ist immer die Frage, ob das sehr therapeutisch für mich war, weil da sehr viel aus meiner eigenen Biografie steckt. Deswegen mag ich tatsächlich aber mehr das Wort autofiktionales Schreiben, weil man beim Aufschreiben immer was verändert. Es geht mir ja auch nicht um Wahrheitsgetreue, sondern es geht mir darum, Vernetzung und Systeme zu schaffen, die in der Welt vorhanden sind. Also im Prinzip die Brücke zu schlagen zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen und individuellen Lebenswelten. Und was es für mich getan hat, ist, dass ich sehr viel über mich selbst gelernt habe und sehr viel gelernt habe zu verarbeiten, allein deswegen, weil ich lernen musste, wie drücke ich eine Sache aus, nicht nur damit sie nicht missverstanden wird, sondern damit ich merke, welche Perspektiven stecken da alle drin. Und das zu realisieren hat sehr viel gekostet, sehr viel Schreiben und sehr viel Arbeiten und Überarbeiten. Das ist nämlich überhaupt nicht so, dass ich ein Genie bin, das sofort etwas hinschreibt, sondern ich schreibe viel hin, streiche dann weg, überarbeite, vernetze neu. Und das hilft, weil man dann selber auch irgendwann erkennt, in welchen Strukturen man eigentlich denkt. Und manchmal schafft man es dann sozusagen auf diese Metaebene des, oh, ich lerne jetzt, wie funktioniert mein Denken eigentlich? Und das hat mir sehr gut getan und meinen Therapeuten ein bisschen in die Weißglut getrieben, weil viele seiner Tricks hatte ich sozusagen selber schon umgesetzt. Und da war dann in therapeutischer Behandlung immer die Frage, ja, was hilft denn noch? War am Ende trotzdem sehr gut, aber es fand ich schon lustig, dass ich im Prinzip sehr viel durch Poesie und Literatur gemacht habe, was in Psychotherapie auch getan wird.
Und das Ergebnis dieses Denkens und dieser Arbeit liegt nun vor uns auf dem Tisch. Vom Fällen eines Stammbaums heißt der erste Roman von Martin Pieka, der in dieser Woche im Rowohlt Verlag erschienen ist. Herr Pieka, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für den Roman und danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen Tag wünsche ich noch.